So stand's auf der Einladung, oder? Und deshalb seid ihr doch gekommen. Kennt ihr noch den Song? Manche sicher nicht, weil die sind so jung. In den 60er Jahren hat Raffi Deutscher diesen Song getextet und die Älteren, und da zähle ich mich mal dazu, von uns kennen den noch. Wie man ihn beurteilt, eine andere Frage, textlich und musikalisch. Es geht um die Liebe in dieser Predigtreihe. Sei es von dem Buch her, lass deine Liebe an, um Beziehungen, sei es von dem Titel her, aber nicht um die romantische Liebe. Liebe Gemeinde, die ist ein Produkt des 18. Jahrhunderts, sondern um die Beziehungen, in denen wir leben, das ist die Gottesbeziehung und die Beziehung zu den Menschen, wie wir hier miteinander umgehen, wie wir da kommunizieren, was uns da ausmacht, was unsere Haltung auch ist. Man kann ja in sehr unterschiedlicher Haltung auf Menschen zugehen, den Tag beginnen oder auch das Jahr beginnen. Weiß nicht, wie es euch ging, mein Jahr hat gut angefangen. Ist richtig gut gestartet. Am Silvester hatte ich 3 Abendmahlsgottesdienste und nach dem 2. fragt mich einer, wo ich eigentlich feiere. Ich sage, weiß ich noch nicht, ja, ob ich zu ihm kommen will. Und er sage, ja, wenn ich meine Frau mitbringen darf, schon. Und es war ein wunderschöner Abend, sage ich, das ist eigentlich toll, wenn man so eingeladen wird. Das war eine Beziehung. Wir alle leben in ganz verschiedenen Beziehungen. Die engste, wenn wir verheiratet sind, ist die zu unserem Ehepartner. Manche von uns sind schon Jahrzehnte verheiratet, können einiges dazu sagen, Lust und Last. Beziehungen zu Kindern, wenn wir welche haben. In den letzten 2 Wochen haben wir unsere erwachsenen Kinder etwas mehr im Kontakt gehabt und es war schön zu sehen. Beziehungen zu den Eltern, sofern sie noch leben, wo man ein Leben lang Kind bleibt. An Weihnachten entdecke ich das immer wieder, wenn dann alle Kinder kommen und jeder in diese Kindrolle fällt oder viele. Ist lustig, manchmal auch nicht so lustig. Wir leben in Beziehungen zu Kollegen, Nachbarn, Freunde. Erst vorgestern haben wir uns wieder getroffen mit Freunden. Und das ist so wichtig, Lasten zu teilen. Ein Freund muss jetzt in Reha wegen Burnout. Die Tochter ist seit 4 Monaten in der Psychiatrie. Das sind schwere Dinge, die wir miteinander teilen. Beziehungen, die wir als Christen haben, machen unser Leben aus, weil Gott uns nicht als Einzelgänger geschaffen hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt er am Anfang, bezogen auf einen Partner oder eine Partnerin. Es gilt aber grundsätzlich, dass wir als Ebenbilder geschaffen sind von ihm, weil Gott selber ein ganz beziehungsreiches Wesen ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in ewiger Liebe zusammen. Und jetzt setzt er aus sich heraus Menschen, damit wir diese Liebe spiegeln können. Das ist unser Lebensauftrag. Und signalisieren und dem anderen zeigen, schön, dass du da bist, ich freue mich auf dich. Und vielleicht können wir das kurz machen zu unserem Nachbar, falls wir es noch nicht getan haben, trotzdem noch ein zweites Mal, schön, dass du da bist, hallo, ich freue mich. Wir haben nachher noch Ständerling, da kann man ganz ausführlich reden. Jetzt spielen sich unsere Beziehungen ja ganz unterschiedlich ab auch. Da gibt es schöne und schwere, welche die Kraft kosten, welche die uns Kraft geben. Und es ist gut, wenn wir unsere Beziehungen immer wieder anschauen auch und wahrnehmen, was geht da eigentlich ab? Welche Gefühle gehen da hin und her? Welche Rolle spielen wir da? Manche Männer kommen aus der Kindrolle ein Leben lang nicht heraus. Mein Ausbildungspfarrer zum Beispiel. Dem seine Frau war wie eine Mama zu ihm, habe ich gedacht, wo ich dort war. Gibt's auch. Und manchmal helfen uns auch Modelle aus der Psychologie. Ich weiß nicht, ob ihr den amerikanischen Psychologen Dr. Stephen Karpman kennt. Der hat vor 50 Jahren ein Modell entwickelt, das heißt in der Fachsprache Dramatrajekt. Und das ist das Thema, das ihr vielleicht gelesen habt. Es beinhaltet die drei Typen Opfer, Täter oder Peiniger, Helfer, Retter ist die dritte Option. Und dieses Modell, wozu man auch sehr viel sagen könnte, einen langen Vortrag halten, aber das könnt ihr auch selber googeln, Drama-Dreieck oder Täter, Opfer, Helfer eingeben. Das nimmt Dennis Silk in seinem Buch auf, seiner ersten Lektion. Und was das genau bedeutet, machtvolle Menschen, machtlose Menschen, machtvolle Beziehungen, machtlose Beziehungen, dazu sagt uns Tobias Geiser jetzt einiges.
Ja, Heiliger Geist, ich lade jetzt einfach euch, lade ihn ein, dass er einfach diesen Impuls, was ich euch gebe, jetzt einfach auch ins richtige Verständnis bringt. Jeder Einzelne ist woanders, hat andere Baustellen. Und das finde ich einfach schön, dass Gott uns mit seinem Wort jeden einzelnen Bereich und auch jeden einzelnen berührt. Dennis Silk schreibt am Anfang des Kapitels: Machtvolle Menschen, machtvolle Beziehung, wie er das Bündnis mit seiner Frau einging. Er stellt sich die Frage, warum vergleicht eigentlich immer Jesus sich und die Gemeinde als Braut und Bräutigam? Ich persönlich finde Jesus krasser. Er hat sich für dich und für mich entschieden, als wir uns eigentlich noch nicht für ihn entschieden haben. Als wir gewissermaßen seine Feinde waren. Da hat er zu dir und zu mir hat er Ja gesagt. Und das finde ich dann schon irgendwo krass, dass wir uns entscheiden, dass er sich für uns entschieden hat. Mir hilft es immer, wenn Pastoren manche Bibelsprüche anders aussprechen, ganz bewusst verdrehen, dann hilft es mir vom Verständnis. So hätte Dennis Silk zu seiner Frau sagen können, ja, ich will dich lieben, solange du mich liebst. Oder er hätte sagen können, ich will dir treu sein, solange du mir treu bist. Oder, wo es auch dann in der Politik ist, ja, ich sag ja zu dir, so wahr mir Gott helfe. Und da ist dann auch wieder die Gefahr, also es steht ja nicht drin. Aber machen wir dann jemand anders dafür verantwortlich? Haben wir dann immer so eine kleine Hintertür, wo wir dann sagen können, ja Gott war ja nicht dafür oder so. Also es ist immer diese Sache. In dem Buch schreibt Dennis Silk, gerade wie brüchig es ist, wenn junge Männer zu ihm sagen, diese Frau hat mich auserwählt, sie hätte doch auch einen anderen nehmen können. Aber was passiert dann, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden? Wenn der Partner krank ist, wenn er erblindet, wenn er Demenz wird? Was passiert dann mit dir, mit deiner Entscheidung? Stehst du da dazu? Wenn wir da mal anfangen, einmal lesen, ich will dich lieben, solange du mich liebst. Ist das schwierig? Also ich denke, wir haben eine Entscheidung zu treffen. Dennis Silk sagt, wir bestehen in einem lebenslangen Test. Um auf das Leben wieder zurückzukommen, die Wahl basiert darauf, wer wir sind, was wir wollen und was wir mit Leidenschaft verfolgen. Er beschreibt es bei machtlos. Machtlose Menschen sind wir alle. Machtlose Menschen sagen, es ist schwierig, ich kann es nicht, ich kann es mal probieren. Oder haben Idealbilder, die sagen, die Heidi, die kann das viel besser wie ich, die kann viel besser schwätzen. Oder, ihr wisst es, man macht da immer so Idealbilder und sagen, ja der. Oder sagen, ich muss. Und da muss ich sagen, da ist bei mir die Alarmglocke geläutet bei diesem Satz, ich muss. Wir müssen alle arbeiten, wir müssen alle putzen. Also ich zum Beispiel bin kein leidenschaftlicher Putzer und bei mir sieht die Wohnung dementsprechend auch manchmal aus. Aber ich habe jetzt einfach die Möglichkeit, ich lebe allein, ich kann machen, was ich will. Ich kann es auch mal dreckig lassen. Aber ich merke ganz genau, dass es meinem Gemüt nicht gut tut, in einer dreckigen Wohnung zu leben. Also ist es nicht ein Muss, sondern ein, ich möchte es auf die Reihe bringen, ich möchte es einfach machen. Machtlose Menschen geben auch oft anderen die Umstände oder anderen die Schuld, dass sie scheitern. Mir hat mein Vater zum Beispiel nicht gut geholfen oder mir haben die Finanzen gefehlt oder was. Gott gibt dir die Möglichkeit. Machtlose Menschen schaffen oft ein Umfeld mit Angst. Ich möchte euch einfach, immer wieder habe ich das erzählt, wo meine Angst war. Das war einfach, und es ist auch noch so, in der Selbstständigkeit. Wenn du als Selbstständiger mit einer Angst auf den Kontostand schaust, wie er in die rote Zahlen ruckt, was macht es mit dir? Bist du dann so wie eine Schlange, wie ein Kaninchen, wo die Schlange anguckt? Und so war es bei mir. Ich konnte keine eigenständigen Entscheidungen treffen. Ich wurde getrieben, habe einfach von einem Moment in den anderen gelebt. Ihr habt es oft schon von mir vom Zeugnis gehört. Ich kann es jetzt lernen, ich habe keine Mitarbeiter, ich kann einfach für mich entscheiden. Und obwohl ich erkennen muss, dass Jesus uns mein persönlicher Versorger ist und die größten Wunder da auch getan habe. Ich habe das erzählt mit dem Flügel bei euch, wie mir das einfach auch geholfen hat im Leben, wie der Gott eingriffen hat im letzten Moment. Müssen wir erkennen, dass wir in den Tiefen unseres Lebens zeigt sich einfach Gottes Herrlichkeit, wie er nur eingreift, wo er sagt, ich rette dich da. Ich habe es auch gemerkt, dass ich als machtloser Mensch keine gesunde Grenzen gehabt habe. Ich habe geschafft. Und es hat mir und meiner Familie nicht gut getan. Meinem Körper nicht, ich habe es dann gemerkt. Das ist aber auch das Problem, dass wir mir hier Schutzmauern bauen, was wir automatisch bauen, wenn wir jetzt einen Peiniger oder einfach diese Situation machen, dass diese Schutzmauern uns auch verhindern, enge Bindungen zu unseren sicheren Personen aufbauen zu können. Und jetzt kommen wir zu dieser Dramadreieck. Opfer, Peiniger, Retter. Steckt mir da drin. Ich finde es so grandios, Heidi, dass du das mir auch weggenommen hast, dass es nicht nur Menschen sind, wo wir Partner oder sowas sind, sondern dass es bei mir auch die Firma war oder den Betrieb, wo ich genauso in so ein Drama-Dreieck stecke. Wie erkennst du und ich, dass du in der Spirale steckst? Was ist der Grund? Es ist Kontrolle und Manipulation. Und da möchte ich das vorlesen, was Dennis Hilk schreibt. Ich lebe in einem ewigen Zustand der Angst, weil ich mein Leben nicht im Griff habe. Wenn ich dich zu meinem Leben hinzufüge, dann vergrößert sich meine Angst, da ich dich nicht kontrollieren kann. Ich fühle mich durch alles bedroht, was du tust, das ich nicht für dich entschieden habe. Wenn du nicht zulässt, dass ich dich kontrolliere, fühle mich in dieser Beziehung nicht sicher. Wenn du es nicht zulässt, dass ich dich kontrollieren kann, dann liebst du mich nicht. Es besteht ein Pakt der Kontrolle, die sagt, ich mache dich glücklich und du bist dafür zuständig, dass du mich glücklich machst. Es ist natürlich überspitzt gesagt, aber wie schnell sind wir in dieser Spirale drin und wie erkennen wir das? Wir werden ärgerlich. Ich habe das mit Rückzug quittiert. Wir nörgeln rum, wir verspotten den anderen, wir schmollen, wir weinen, wir werden zornig. Ich habe erfahren, dass Kontrolle sehr scheinheilig oft auch daherkommt. Wie zum Beispiel, ich will es doch nur wissen. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich doch verstehen. Was steht dahinter? Dahinter steckt immer Angst. Eine Bindung durch Kontrolle kann nicht im Entferntesten Sicherheit, Liebe und Vertrauen erzeugen. Was erzeugt's? Angst, Schmerz, Misstrauen, Strafe, Leid. Dennis Hill nennt immer wieder Angst. Es gibt auch andere, Rick Warren hat andere Treiber noch, die Schuld, die Erinnerungen, Wut, Bitterkeit, auch Materialismus nennt Rick Warren. Oder das Bedürfnis nach Anerkennung, wie ich es auch habe, im Berufsverband, wo ich meine Probleme habe, wo ich vor Weihnachten so eine richtig tolle Kritik gekriegt habe. Wie gehe ich damit um? Lasse ich mich treiben oder sage ich ganz offen, ich will mich dafür entscheiden? Was sind machtvolle Beziehungen? Ich muss euch eine Weihnachtsgeschichte erzählen. Weihnachten war wunderschön bei uns. Meine Mutter hat eine ganz kleine Küche, mein Vater hilft ihr oft dabei, aber im Prinzip sind es schon zwei Leute zu viel in der Küche. Und wir waren zu zwölft und ich habe das Jahr über meine Mutter ja öfters mal gesehen und ich wusste ihr Herz, wie das war, in der kleinen Küche, in ihrem Reich. Da ist jetzt die Schwiegertochter reingekommen. Meine Schwägerin aus England ist gekommen, hat noch Fisch für sich gebraten, hat noch für ihre Mutter, die war auch dabei, noch ein Hühnchen gemacht, das wurde dann jetzt fertig und solche Sachen. Und ich habe meine Mutter gesehen, wie sie da gesessen ist am Tisch und hat sich entschieden, es soll ein schönes Weihnachten werden. Ich habe gewusst, wie es in ihrem Herzen aussieht und sie hat sich entschieden. Sie hat sich entschieden, ein schönes Weihnachten mit uns zu feiern und es war wunderschön. Aber ich habe ihr Herz gekannt. Ich wusste, es hat was gekostet. Es ist natürlich so, wenn du dir ein Kind wünschst, dann musst du auch wissen, dass du mal nachts aufstehen musst. Also ich muss mich für alles entscheiden. Nicht bloß Spiel, Spaß, sondern ich muss alles wissen. Ich muss alles entscheiden und ich habe die Macht dazu. Machtvolle Menschen wollen nicht andere kontrollieren. Ihre Aufgabe besteht darin, sich selbst zu kontrollieren. Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen. Wir kennen das. Behandle so, wie du mich behandeln willst, behandle ich dich. Respektvoll, verantwortlich, liebevoll. Das erzeugt ein Umfeld, was andere einfach anzieht. Andere Menschen, die auch so denken, die sich wohlfühlen da. Machtvolle Menschen tauchen da nicht ein in diese Beziehungsdynamik, dann in die Pyramide von Opfer. Sie fragen dich, was willst du tun? Wie gehst du dein Problem an? Sie konfrontieren dich. Änderst du dich nicht, dann zieht das Opfer weiter, sucht sich sozusagen einen anderen Opferpeiniger, weil er sich in dieser Umgebung der Konfrontation einfach nicht sich aufgehoben fühlt. Machtvolle Menschen haben eine Vision und eine Mission für ihr Leben. Machtvoller Mensch sagt, ich will, ich mache und ich bin. Und da kommt das, was unser Pfarrer gesagt hat, wer sind wir in Jesus? Wir sind in Jesus gebunden und da haben wir Vollmacht. Ein machtvoller Mensch sagt ja oder nein und meint es auch so. Machtvolle Menschen können nur sichere Atmosphäre schaffen, die sich gegenseitig intim kennenzulernen und sagen, ich kann in deiner Nähe ich selbst sein. Und du kannst in meiner Nähe auch du selbst sein. Wir müssen und wollen uns nicht gegenseitig kontrollieren. Wir haben ein gegenseitiges Abkommen, dass wir uns respektieren und ehren, dass wir unsere Verbindung schützen. Wir bleiben verbunden durch die Stärke unserer Liebe, die wir aufgebaut haben, nicht durch die Illusion, dass ich dich kontrollieren kann oder dass du einen Retter brauchst. Ich finde, wir müssen Buße tun da. Sonst werden wir weiterhin diese opfergeprägten Realitäten schaffen. Wir müssen das Ziel verfolgen, machtvoll zu werden. Buße tun heißt, die Art unseres Denkens verändern. Dass wir Sünde zugeben. Jetzt wirst du sagen, Tobi, da warst du ja noch nicht Christ, da hast du das nicht wissen können. Aber ich muss erkennen, dass es mein jetziges Leben beeinflusst. Gott zeigt mir immer diese Punkte, und ich bin froh über diesen Gebetsraum übrigens, dass ich da immer hingehe und sage, Gott, du hast mir das jetzt gezeigt, wie will ich das verändern? Und da zeigt mir dieser Text von Christoph und Uta Hesselbart eigentlich noch ein bisschen besser in ihrem Buch. Die schreiben das Kreuz, Kolosser 2,14, als der zentrale Sieg über den Teufel. An diesem Ort sind alle Dinge möglich. Alles Schlechte in unserem Leben kann am Kreuz sterben. Unser Teil besteht darin, hinzubringen und es loszulassen. Man kann es auch im Gebet aussprechen. Jesus, ich bringe dir diese Sünde.
Bei mir waren es Bilder. Also auch, ihr könnt euer Gefühl hinbringen, ihr könnt aber auch Bilder, also bei mir waren es Bilder,
einfach unters Kreuz legen. Auch dessen Schmerz. Ich gebe es damit in den Tod. Weil Jesus ist ja gestorben da. Und dann kommt der zweite Teil, für uns Christen ist da nicht der entscheidende. Das finde ich noch so krass. Wir gehen nun auf die andere Seite des Kreuzes und holen uns die guten Dinge ab. Weil Jesus ist ja auferstanden. Zum Beispiel, wenn du ehebrecherische Gedanken am Kreuz abgelegt hast, kannst du sagen, Jesus, ich nehme stattdessen von dir neue Liebe und neue Treue zu meinem Partner. Wir beanspruchen also das Gute, das Jesus für uns erkämpft hat. Manchmal tritt die Veränderung sofort ein, manchmal braucht es einfach Weile. Ich finde es wichtig, dass wir diesen Raum, was wir schaffen, durch das, was wir abgeben, mit Gutem auffüllen. Ich kann das jetzt auch mit euch tun, das sagen, wenn euch was einfällt, bitte den Heiligen Geist, diese Lüge aufzudecken und sagen, ich widerrufe diese Lüge, ich nagle es ans Kreuz, sie darf nicht wiederkommen. Wir müssen einfach wissen, freie, machtvolle Christen sind keine Getriebene, sondern sind Gezogene. Mehr als andere zieht uns der Geist Gottes. Er weckt in uns eine Kraft, die uns zu einem disziplinierten und zutiefst erfüllten Leben befähigt. Also nicht bloß mich, gell, auch dich. Nicht bloß sagen, der Tobias, der hat es toll rausgearbeitet, sondern das bist du. Machtvolle Beziehung heißt, ich trage die volle Verantwortung. Aber unterdrücke jetzt nicht deine Herzenswünsche, das wäre schade. Genießen wir, wo wir im Gottesgeist gerufen sind aus Gottes Gnade, im Psalm 33 ist das beschrieben. Wie ist das jetzt bei dir? Soll ich zähneknirschend jetzt gegen meine Gefühle entscheiden, nach dem Motto, ein Christ tut sowas ja nicht, ich muss ja, Ich glaube, da hast du vorher schon ein paar Abzweigungen vorher falsch abgebogen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich mache das zum Beispiel so, ich stehe morgens auf und entscheide mich für Jesus. Tue ich das mal nicht, merke ich dann abends, ich habe mich eigentlich dagegen entschieden. Und das wünsche ich euch einfach. Dass ihr euch für Jesus entscheidet und dass ihr einfach diese unheimliche Entscheidungsfreiheit habt als freie Christen, wo ihr euch entscheiden könnt, zu wem ihr eine Beziehung aufnehmt und wie die aussehen soll. Schafft diesen engen Rahmen, wo ihr euch vertraut, wo ihr euch nicht kontrolliert, sondern einfach liebt.
Als ich das Buch vom Dennis Seeg Teile gelesen habe, habe ich mich an einer Stelle geärgert. Machtvoll und machtlose Menschen. Die gibt's, Beziehungen. Und warum ich mich geärgert habe, weil ich es als menschliche Kategorie verstanden habe, weil wir ganz unterschiedlich von der Persönlichkeit und Prägung auch sind. Da gibt es die dominanten, starken Typen, die was reißen, und dann die eher ohnmächtigen und sagen, oh, ich weiß nicht. Aber so ist das ja nicht gemeint. Es geht ja nicht um die menschliche Kategorie, sondern als geistliche Kategorie. Und das ist mir zum Schluss wichtig, so haben wir es vereinbart, dass ich jetzt dazu noch 2 Minuten was sage. So, als geistliche Kategorie verstehen, machtvoll heißt nicht, ich komme jetzt mit meiner menschlichen Macht, sondern ich bin ermächtigt. Philipper 4, 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist eine zugeteilte Macht, eine geliehene, die habe ich nicht aus mir selber. Christus wohnt in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, durch ihn bekomme ich Kraft, und weil er in mir wohnt, habe ich Mut und Zuversicht. Und das ist eine andere Macht als die, die wir psychologisch in der Persönlichkeit entsprechend finden. Weil ich mit ihm jetzt so verbunden bin, weil er in mir wohnt, kann ich ehrlich sein und bin eben nicht immer der starke, machtvolle Mensch, sondern bin eben auch der Schwache, wo ich bete, lass denn meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er ist die Stärke auch in meiner Schwäche. Er ermächtigt mich zu glauben und zu vertrauen, das tut er. Und er ist in mir, aber es gilt in der Welt, habt ihr Angst? Die ist nicht ein für alle Mal weg, sondern weil Christus in mir ist, hat sie ihren Allmachtsanspruch verloren. Der allmächtige Christus ist in mir, und deshalb kann ich mit Angst ganz anders umgehen. Er hat mich ermächtigt, auch dieser Angst jetzt zu begegnen. Ich muss sie nicht leugnen. Denn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auf diese Verheißung zu bauen, darum geht es mir, und das einzuüben, dass Christus in uns begleitet, in der Schwäche und in der Stärke. Das bringt Veränderungen in unserem Leben. Da geht es mal vorwärts, geht es auch mal wieder rückwärts. Aber wichtig ist, dass wir das, was Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, leben. 6,9, wir erweisen uns als Diener Gottes, als die Sterbenden, und siehe, wir leben, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben, nämlich Christus. Amen.
Die Petra hat jetzt gedacht, wir machen jetzt auch irgendwann mal später dann diese Kleingruppen, wo der Tommy uns irgendwo auch einteilt. Und da habt ihr jetzt Hausaufgaben. Und zwar die erste Hausaufgabe, ihr werdet die auf der Homepage auch dann wiederfinden. Bitte den Heiligen Geist, erstens, dir zu zeigen, welche Dinge du von Angst getrieben bist. Und zweitens, wir schaffen es nicht allein. Wie willst du, oder zeig dir der Heilige Geist, wie du das umbetet werden soll und wie du das anpackst, soll dir auch der Heilige Geist sagen. In der Kleingruppe ist, denke ich, oft manchmal auch nicht die Intimität da. Das muss dir einfach der Heilige Geist sagen, wie das laufen soll. Also, erstens, zeig dir ein Ding, wo du mit Angst getrieben bist, und zweitens, wie sollst du es ändern.
Also ich möchte gleich was dazu sagen, dass jetzt Panik kriegt, oh Kleingruppe, jetzt muss ich gleich loslegen. Unser Gedanke ist nur das, wir haben jetzt ganz viel gehört, klingt im ersten Moment auch ganz vieles vielleicht logisch, habe jetzt kapiert, verstehe ich, aber jeder von uns weiß, in Beziehungen wirklich Dinge zu ändern, praktisch umzusetzen, kann ganz schön schwierig sein, ganz schön zäh, und gerade diese Geschichte mit machtlos und machtvoll ist so spannend, einfach auch mal zuzulassen, zuzuerkennen, wo als Beispiel von mir, wo bin ich machtlos, wo reagiere ich in einer Situation sofort genervt oder schieße zurück und merke eigentlich, hey, Da fühle ich mich gerade bloß wieder hier klein gemacht und niedergemacht und muss mich jetzt wehren, weil ich nicht erkannt habe, hey, ich bin nicht davon abhängig, wie der andere von mir denkt oder was der über mich denkt, sondern ich habe meinen Wert, meine Identität in Gott. Das predige ich aber nicht weiter, sondern möchte euch einladen, für die Kleingruppe da das zu vertiefen. Eine Kleingruppe ist die Chance, wo man das, was man verstanden hat oder nicht verstanden hat, nochmal besprechen kann, wo man sagen kann, hey, das regt mich eigentlich auf, was soll das, wie geht das? Und dazu möchte man euch ganz herzlich einladen. Wir sehen in der Predigreihe ganz riesige Chance, auch anhand von dem Buch nämlich weiterzugehen. Man muss sich da nichts selber überlegen und haben deshalb die Möglichkeit geschaffen, es gibt ein paar Leute, die Kleingruppe anbietet, da darf man gern dazukommen. Oder diese zwei Fragen sind gedacht als Hausaufgabe, dass ihr das vielleicht daheim allein durchdenkt oder mit eurem Partner oder mit Freunden, wie auch immer. Es soll einfach dazu anregen, weiterzugehen. Nicht jetzt heimzugehen oder beim Ständerling und schwupp, ist alles weg, sondern dass wir das, was wir hier hören, mitnehmen und uns verändern lassen. Das ist unser Wunsch und auch Gottes Wunsch, dass wir weitergehen mit seinem Wort. Und deshalb bitte ich jetzt geschwind, die Kleingruppe leider aufzustehen, sich kurz vorzustellen und auch geschwind zu sagen, wann die Kleingruppe stattfinden würde. Und dann könnt ihr euch den merken und nachher nach dem Gottesdienst auf den zugehen und da kurz ausmachen. Aber ich würde gerne dazukommen, können wir es vorstellen und da geschwind es austauschen. So unsere Vorstellung, das ganz einfach zu gestalten. Also wenn ihr geschwind da einfach aufsteht. Susi, magst du mal anfangen? Dürft da gerne vorkommen, geschwind, da sieht man jeden. Das ist wieder am einfachsten. Vielen Dank.
Wir haben uns anders entschieden. Wir machen keine Kleingruppe, wo sich bloß viermal trifft, sondern wir werden als Hauskreis das ganze Buch anhand von dem Arbeitsbuch durchnehmen. Das heißt 10 Kapitel, 10-mal. Wir treffen uns 14-tägig montags. Wer daran Interesse hat, dabei zu sein, soll sich bei mir melden. Uhrzeit ist meistens 20 Uhr.
Wir haben einen kleinen Frauenhauskreis, Mittwochvormittags, mit der Simone Annert-Birgenmeier und der Betty Laub und Doro Hauser, die heute leider nicht dabei sein können, weil sie einfach noch im Urlaub sind. Und wir werden jetzt am Mittwoch anfangen und im Guggenrain um 9.30 Uhr 2 Stunden anbieten. Wer dabei sein möchte, gerne.
Ich will eine Kleingruppe mit 4 Männern irgendwo bereitstellen, wo 4 Männer da sind. Es soll im Gebetsraum sein, vielleicht dienstags um 20 Uhr. Und ich habe das schon angedeutet, wir Männer sind manchmal nicht so offen. Und ich denke mir einfach, es ist wichtig zu sagen, für was soll ich für dich beten. Und das ist einfach das, was ich anbieten will.
Mona und ich bieten was für Jüngere an. Das bietet sich nämlich an. Findet statt dienstags 19.30 Uhr und ladet gerne dazu ein. Ich lese das Buch noch ein bisschen durch und stelle dann die Sachen nochmal vor, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also ladet gerne dazu ein, wenn ihr kommt, auch eine andere. Ja. Kunstmann Base, Hinterstraße 116. Ansonsten kommt einfach nochmal auf mich zu.